Über Moscheen in Deutschland war vor einiger Zeit zu lesen, dass wir in unserem Land ca. 2.900 Moscheen und Versammlungshäuser haben. Der Artikel zitiert unter anderem einen Politologen mit den Worten: Muslime signalisieren ein religiöses Selbstbewusstsein, das uns aussterbenden Christen verunsichert. Im Jahr 2015 gab es darüber hinaus bereits in ca. 20 deutschen Städten den Muezzinruf vom Minarett. Hier könnt ihr ihn sehen, wie er spricht, singt in Kiel. In Zukunft werden wir den in unserem Land wohl noch verstärkt zu hören bekommen. Weil er auf Arabisch erklingt, versteht ihn kaum einer. Aber man sollte wissen, in diesem Gebetsruf steckt eine ganz deutliche theologische Aussage drin, denn er lautet übersetzt so: Gott ist überaus groß. Man kann auch übersetzen, Gott ist größer, Gott ist am größten. Ich bekenne, dass es keine Gottheit gibt außer Gott. Ich bekenne, dass Muhammad der Prophet Gottes ist. Komm zum Gebet, komm zur Rettung. Gott ist größer, es gibt keinen Gott außer Gott. Und das Wort, das in diesem Satz mit Gott übersetzt wurde, heißt im Arabischen Allah. Allah ist der arabische Begriff, der ganz allgemein für Gott steht. Dieses Wort benutzt daher auch arabische Christen für Gott, so hat mir Anneliese erzählt aus Ägypten. Allah bezeichnet erstmal keinen bestimmten Gott, nicht einen Gott unter vielen anderen, der den Namen Allah trägt, sondern Allah meint einfach den einzigen Gott, bezeichnet den Schöpfer und himmlischen Weltenherrscher. Und dieser Glaube an nur einen Gott verbindet uns Christen und Muslime. Allerdings merkt man schnell, wenn man sich näher mit dem Islam beschäftigt, dass Muslime eine völlig andere Gottesvorstellung haben als wir Christen. So lesen wir im Koran in Sure 4, Vers 169 dieses: Glaubt an Allah, an seinen Gesandten, den Messias. Von Jesus ist hier die Rede, Isa. Soweit, okay, denke ich, und jetzt kommt es aber: und sprecht nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Gott ist nur ein einziger Gott. Er ist darüber erhaben, einen Sohn zu haben. Gott genügt. Also ich denke, dass es deutlich genug ist. Der Gott, den die Muslime verehren, der hat keinen Sohn, der auch Gott ist. Und aus Sicht der Muslime begehen Christen sogar eine abscheuliche Gotteslästerung, weil sie neben dem einzigen Gott einen weiteren Gott verehren, nämlich Jesus Christus. Und damit verstoßen sie ihrer Ansicht nach gegen das Glaubensbekenntnis des Islam, wonach es außer Gott, außer Allah, keinen weiteren Gott gibt. Der Gebetsruf und das Glaubensbekenntnis, Gott ist größer, es gibt keinen Gott außer Allah, ist also gleichzeitig immer auch eine ganz bewusste Kampfansage, ein Anti-Glaubensbekenntnis gegen das christliche Bekenntnis vom dreieinigen Gott, wie wir ihn in der Bibel beschrieben sehen. Das hindert nun aber den evangelischen Landesbischof Bedford Strom nicht daran, Folgendes zu äußern: Ich habe selbst schon erfahren, so sagt er, wie berührend und bereichernd es sein kann, wenn man sich vom Ruf des Muezzin mit hineinnehmen lässt in dessen Gottesdienst. Und da frage ich mich, weiß der Mann nicht, was da im Glaubensbekenntnis und vom Muezzin gerufen wird? Oder bedeutet ihm Jesus so wenig? Nun, ich denke, wir haben hier in Kirchlengern meines Wissens nach noch keinen Muezzinruf. Oder? Habt ihr ihn schon gehört? Aber hier habt ihr ein Bild von einer Moschee, die in Bünde gebaut würde. Eine relativ neue, schöne Moschee. Die ist fertig. Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, wie ihr so über dieses Thema denkt. Wie sollten wir als Christen damit umgehen, mit dem Thema Moscheen und diesem Muezzin-Ruf. Es gibt darauf ja ganz verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Manche ärgern sich zum Beispiel über den Muezzin-Ruf und die damit zusammenhängende Ruhestörung. Und ich habe gelesen, manche haben auch schon dagegen geklagt. Andere versuchen, den Gebetsruf zu verhindern, weil nach muslimischem Denken damit oft ein gewisser Herrschafts- und Absolutheitsanspruch verbunden ist. Und wir mögen uns vielleicht auch Sorgen machen über eine wachsende islamische Präsenz in unserem Land und wegen dem Einfluss einer Religion, in der Glaube und Politik total verquickt ist. Und jedenfalls der fundamentalistische Islam, der in einigen Moscheen verbreitet wird, nicht mit unseren demokratischen Grundordnungen übereinstimmt. Aber mit all unserer eventuellen Empörung oder auch politischen Gegenreaktionen haben wir noch nichts von einer speziell christlichen Reaktion gezeigt. Und ich bin sicher, dass wir mit Kulturkampf und mit Verboten den Muslimen nicht gerecht werden, die hier bei uns wohnen, die zu uns gekommen sind. Wir sollten Folgendes nicht vergessen. In unserem Land gibt es die Freiheit der Religionsausübung, die wir ja auch für uns als evangelikale christliche Minderheit im Land gerne in Anspruch nehmen. Und es ist meines Erachtens nicht in Ordnung, wenn Christen mit dem Argument operieren, wenn die Muslime uns in ihren Ländern keine Kirchen bauen lassen, dann dürfen sie hier bei uns auch keine Moscheen bauen. Warum sollten wir so nicht argumentieren? Ja, ist das denn biblisch und im Sinne von Jesus, wenn wir Schlechtes mit Schlechtem vergelten? Christliche Toleranz lässt jeden Menschen seinen Glauben praktizieren. Die rote Linie muss allerdings da gezogen werden, wo die Praxis des Glaubens gegen unser Grundgesetz zum Beispiel verstößt. Die Mittel, die Christen in der Auseinandersetzung mit anderen Glaubensauffassungen einsetzen sollten, sind von der Lehre Jesu und der Apostel ausgehend drei Dinge: Gebet und Nächstenliebe und Mission. Das wurde leider nicht immer befolgt, aber so sollte es sein. Lasst uns deshalb keine Vorurteile oder Ängste pflegen und besser als alle Unsicherheit und Furcht vor Menschen mit einer anderen Religion ist doch, dass wir Christen sicher sind in unserem eigenen Glauben und dass wir bereit dazu sind, diesen Glauben anderen Menschen gegenüber zu bezeugen und auch zu begründen. Deshalb ist es gut, wenn wir in der Lage sind zu erklären, weshalb für uns das christliche Bekenntnis zur Dreieinigkeit wichtig ist. Dass wir verstehen, worum es dabei geht und dass wir den Mut und auch die Liebe haben, Muslimen und auch anderen Menschen, die nicht daran glauben, wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas oder auch liberale Christen, dass wir ihnen von unserem dreieinigen Gott erzählen. Von Gott Vater, Gott Jesus und von Gott dem Heiligen Geist. Das mit dem dreieinigen Gott ist für uns hoffentlich nicht nur so Traditionsdenken oder nur eine theologische Wahrheit, die wir halt gedankenlos akzeptieren und annehmen, weil es nun mal so in der Bibel steht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kulturchristen allerdings denken, dass die muslimische Lehre von dem einen Gott doch eigentlich viel einleuchtender und naheliegender ist als diese völlig unverständliche Lehre des christlichen Glaubens, wonach Jesus auch Gott ist und der Heilige Geist ebenfalls. Es gibt tatsächlich christliche Theologen, die behaupten heute, die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes sei eine spätere Erfindung der Kirche. Jesus selber habe davon noch gar nichts gewusst und nichts gesagt. Pastor Gottfried Martens von der SELK, also von der selbstständigen evangelisch-lutherischen Freikirche in Berlin, der sich sehr um Muslime kümmert und schon hunderte von ihnen getauft und in die Gemeinde aufgenommen hat, ihm verdanke ich einige Anregungen zu dieser Predigt heute Morgen. Und er schreibt davon, wie manche evangelische Pfarrer über die Dreieinigkeit denken. Wer hin und wieder mal ein wenig in Gemeindebriefen anderer Kirchengemeinden herumblättert, der stößt dann auch immer wieder einmal auf Behauptungen wie die, dass das muslimische Bekenntnis zum Propheten Jesus dem ursprünglichen Jesus viel näher stünde als das, was die Kirche mit ihrem Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes daraus später gemacht hat. Natürlich werden solche Behauptungen dann von muslimischer Seite gern aufgegriffen und uns Christen unter die Nase gerieben, so sagt Pastor Martens. Seht ihr, mit eurem Bekenntnis zur Dreieinigkeit steht ihr doch ziemlich einsam da, und das steht doch sowieso alles auf wackeligen Füßen. Seid doch vernünftig und schließt euch dem klaren, einfachen, nachvollziehbaren Bekenntnis des Islam an, das von nur einem einzigen Gott spricht. Tja, was sollen wir nun als Christen, als Gemeinde dazu sagen? Wir sollten sagen, dass das ein großes Missverständnis ist. Denn natürlich glauben wir Christen auch an nur einen einzigen Gott und nicht an zwei oder sogar drei Götter. Allerdings glauben wir an den einen Gott, der in drei Persönlichkeiten existiert, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das hört sich nicht so logisch an, oder? Nach Adam Riese sind 1 plus 1 plus 1 3 und nicht 1. Ja, aber überleg mal, wie das Ergebnis ist, wenn du die 1 mit sich selber multiplizierst. 1 mal 1 mal 1 ist, man höre und staune, 1. So ist das auch bei Gott. Gottes heiliges Wort, das gar nicht lügt, sagt uns, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist 1 ergibt. Eine Einheit. Der Sonntag vor einer Woche im Kirchenjahr trug den Namen Trinitatis, das ist der Dreieinigkeitssonntag. Und deshalb dachte ich, können wir heute ruhig mal etwas über die Dreieinigkeit Gottes nachdenken. Und ich lese uns dazu einen Text aus dem Neuen Testament, der uns hilft dazu. Er sagt uns Aufschlussreiches zum dreieinigen Gott. Wir haben ihn schon zum Teil vorhin gelesen und gehört. Er beginnt so, 2. Korinther 13. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt allerlei Sinn und haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Apostel Paulus, der stellt hier in seinem Segenswunsch den Herrn Jesus und den Heiligen Geist auf eine Stufe mit Gott. Er macht das genauso, wie Jesus es ganz ähnlich im Missionsbefehl tat, als er sagte, geht hin in die ganze Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern und tauft diese auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also von wegen, die Kirche hat die Dreieinigkeit später erfunden. Stimmt ja nicht. Die Bibel sagt es sehr deutlich. Jesus selber hat davon gesprochen und auch der Apostel Paulus hat das getan. Er schreibt diesen Segenswunsch als einer, der wenige Jahre vorher selber noch nicht an den dreieinigen Gott geglaubt hat. Er erlebte aber dann eine völlige Kehrtwendung in seinem Glauben, als er dem lebendigen Jesus begegnet ist. Da wurde er davon überzeugt, Jesus ist wirklich Gott. Der 2. Korintherbrief ist einer der ältesten Schriftstücke des ganzen Neuen Testamentes. Und darin spricht Paulus schon ganz selbstverständlich vom dreieinigen Gott. Im letzten Vers seines Briefs. Und den Korinthern war ganz klar, dass dieser Segenswunsch nicht bloß irgend so eine Segensformel oder Floskel am Schluss eines Gottesdienstes ist, sondern es war auch kein Thema für Fachtheologen allein, sondern eins, das direkt Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Gemeinde hat. Ihnen wurde klar, der dreieinige Gott ist für uns da und das ist und hat entscheidende Bedeutung für uns Christen. Und so wollen wir uns diese Schlussworte einmal etwas genauer anschauen, damit wir eine Antwort haben auf die Frage, warum uns als Christen das Bekenntnis zum dreieinigen Gott so entscheidend wichtig ist. Paulus spricht hier im Abschlusssegen von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft des Heiligen Gottesgeistes, die er uns wünscht. Und diese Wahrheit wollen wir mal als Kontrastprogramm an ein paar Stellen dem muslimischen Glauben gegenüberstellen. Manchmal wird uns unser eigener Glaube umso wertvoller und wichtiger und größer, wenn wir die Unterschiede sehen zu anderen Glaubensansichten. Also beginnen wir einmal mit der Liebe Gottes. Allahu Akbar. Gott ist überaus groß. Gott ist größer. So bekennen es Muslime überall auf der Welt. Und in diesem Bekenntnis drückt sich eine Gottesahnung aus, die wir Menschen auch ohne den Glauben an Jesus Christus haben können. Wenn ich mir nämlich einmal klar mache, wie gigantisch groß zum Beispiel das Weltall ist oder wie unendlich kompliziert alles Leben auf dieser Welt aufgebaut ist, nimm nur mal die DNA allein, und wenn ich nicht glauben kann, dass das alles bloß durch blinden Zufall entstanden ist, dann ist mir doch klar, der das alles geplant hat und geschaffen hat, der muss unendlich groß sein, größer als das All und größer als alles, was wir verstehen und begreifen können. Insofern haben die Muslime nicht Unrecht, wenn sie also diese Aussage über Gott machen, dass er unendlich groß ist. Größer als alles, größer als die Hunderte von Göttern der anderen Völker. Und doch ist es kein Zufall, dass unser christliches Bekenntnis von Gott zunächst und vor allem ganz anderes in den Mittelpunkt rückt als die Größe Gottes, nämlich seine Liebe. In diesem Bekenntnis, Gott ist größer, da liegt unausgesprochen sehr stark das drin, was im ganzen islamischen Glauben deutlich wird. Gott ist so groß und hat einen so weiten Abstand von uns Menschen, dass ich zu diesem Gott letztlich in gar keine persönliche Beziehung treten kann. Gott ist so enorm groß und erhaben, dass mir als einziges bleibt, mich vor ihm auf den Boden zu werfen, mich ihm total zu unterwerfen. Und genau das ist es, was das Wort Islam auch bedeutet, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Islam heißt nicht Frieden, wie immer wieder fälschlicherweise behauptet wird, sondern heißt sehr deutlich Unterwerfung. Islam meint Unterwerfung unter Allah. Als Christen wissen wir natürlich auch um die überragende Größe Gottes, aber wir dürfen von unserem Gott zum Glück zunächst und vor allem etwas ganz anderes aussagen. Wir sprechen von der Liebe Gottes. Und das bedeutet nicht bloß, dass Gott dazu bereit ist, liebevoll und barmherzig auf die herabzublicken, die sich vor ihm in den Staub werfen, sondern der Apostel Johannes sagt uns, Gott ist Liebe. Er ist nicht nur liebevoll und hat nicht nur Liebe als eine Eigenschaft unter vielen, sondern er ist Liebe in Person. Liebe ist sein ganzes Wesen. Liebe durchdringt und überstrahlt all seine Eigenschaften. Das bedeutet zum Beispiel nicht weniger, als dass Gott in seinem Wesen auf Liebe hin angelegt und ausgerichtet ist. Und diese Liebe beinhaltet besonders auch Gemeinschaft und Kommunikation. Wie kann das auch anders sein? Liebe kann doch nur da zum Ausdruck kommen, wo auch ein Gegenüber zum Lieben da ist. Und die Bibel zeigt uns, vor der Schöpfung, da war der ewige Gott schon Liebe. Und die Frage ist natürlich, wen hat er denn da geliebt? Sich selbst etwa? War er da nicht allein in seiner himmlischen Welt? Nein, Gott will gerade nicht für sich sein, einsam und alleine und auf sich bezogen, sondern er hatte schon immer in sich selber ein Gegenüber und kann dann sozusagen aus sich herausgehen auf sein Gegenüber zu, der Vater auf den Sohn, der Sohn auf den Vater, der Heilige Geist auf den Vater und so weiter. Dreieinigkeit bedeutet, Gott ist in sich selbst schon Gemeinschaft. Er ist in sich selber nicht allein und einsam und führt Selbstgespräche, sondern in Gott gibt es ein Gegenüber, gibt es die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist, diesen drei Persönlichkeiten der Gottheit. In Gott selber gibt es die Gemeinschaft vollkommener Liebe. In ihm selber findet Gespräch und Zuneigung und Harmonie in der Unterschiedlichkeit statt. Die drei Personen sind zu unterscheiden, ja, sind aber nicht voneinander getrennt, sondern die drei sind und bleiben zugleich eins. Das ist ein Geheimnis für uns, was wir nie wirklich begreifen können und verstehen können. Aber wichtig ist zu wissen, alle menschlichen gute Gemeinschaft hat ihren Ursprung und ihr Vorbild in Gott. in seinem Wesen der Dreiheit, in seiner absoluten Einigkeit und Harmonie. Und diese innergöttliche Liebe, die strahlt aus und weitet sich auch aus. Sie will auch uns Menschen erreichen und will auch uns mit hineinnehmen in diese Gottesgemeinschaft der vollkommenen Liebe. Gott will nicht ohne uns Menschen existieren, sondern ein gutes Verhältnis zu uns haben. Deshalb macht er sich selbst für uns ganz klein und kommt uns in Jesus entgegen. Und wenn wir mit diesem Jesus verbunden sind, dann dürfen wir Gott nun Vater nennen. Das ist keine theologische Spitzfindigkeit, das ist etwas, das für uns Christen tatsächlich von entscheidender Bedeutung ist, dass wir an einen Gott glauben, den wir liebevoll, lieber Vater oder auch Papa nennen dürfen. Und das ist undenkbar, dieser Gedanke im Islam, dass einer Allah seinen Papa oder seinen Vater nennt, der ihn persönlich liebt und zu dem er auch eine vertraute Beziehung haben kann. Aber tatsächlich, unser Vater ist unser lieber Vater und dieser Gott ist nicht erst Vater, seit es Menschen gibt, sondern er ist Vater von Ewigkeit her, der seinen geliebten Sohn Jesus liebte, schon bevor es überhaupt Menschen gab. Und dieser Vater, der hat Sehnsucht nach uns, hat uns unendlich lieb und darum und vor allem darum geht es zunächst einmal, wenn wir uns als Christen zum dreieinigen Gott bekennen. Wir haben einen Gott, der liebt wie ein Vater. So beschreibt Jesus uns das im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das Erste und Wichtigste von uns Menschen, was er, unser Gott, haben möchte, ist, wieder geliebt zu werden. Und er sagt uns das auch sehr deutlich in seinem Wort: Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Das heißt eben nicht, das Wichtigste ist totale Unterwerfung. Du bist nichts, aber Gott ist alles. Nein, wir haben einen Gott, der mit uns in enger Beziehung leben will, der sich zu uns ein väterliches Verhältnis wünscht. Und so einen Gott kennt der Islam nicht. Liebe ist keine Eigenschaft, die vom islamischen Gott ausgesagt wird im Koran. Dort ist er der unpersönliche, ferne Gott, sowas wie der Herrgott, wie ihn manche in unserem Land nennen, die keine persönliche Glaubensbeziehung zu Gott haben. Jesus hat uns Christen aber beten gelehrt, unser Vater im Himmel. Und Gottes Geist ist uns in uns und unterstützt uns, Gott eben aber lieber Vater zu nennen. So dürfen wir das auch tun und das wirklich aussprechen. Und ich finde, das ist ein großes, großes Vorrecht. Kommen wir zu dieser Gnade von unserem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Nun spricht der Apostel nicht bloß von der Liebe Gottes, sondern er redet auch von der Gnade Gottes durch Jesus. Im Islam spielt das Thema Gnade eine vergleichsweise untergeordnete Rolle und erst recht gibt es in dieser Religion nichts, was mit christlichem Sündenvergebung oder Heilsgewissheit vergleichbar wäre. Das ist ja eben aber für uns unser christliches Herzstück. Gott ist im Islam so unendlich groß, er ist so fern, so souverän, dass ihn unser menschliches Fehlverhalten letztlich gar nicht kratzt und berührt. Unsere Sünden treffen ihn gar nicht. Mit Sünde hat der islamische Gott nur in dem Sinne zu tun, dass er sich die menschlichen Fehltritte merkt und sie dann jedem am Ende seines Lebens im letzten Gerichtsprozess vorhält. Und selbst dem gläubigen Moslem können seine Sünden dann noch zum ewigen Verderben werden, wenn er nicht genug gute Taten zum Ausgleich für seine bösen Taten aufzuweisen hat. Als Christen aber wissen wir, dass unsere Sünde Gott sehr direkt und sehr persönlich trifft und verletzt. Ja, ist eigentlich klar, wenn Gott wirklich Liebe ist, wenn er sich uns ganz öffnet, um uns in seine Gemeinschaft aufzunehmen, dann macht er sich damit ganz bewusst auch verletzlich. Und so wird er verletzt, wenn wir gegen ihn rebellieren oder gleichgültig sind. Und es trifft Gott umso mehr, wenn Menschen seine Einladung ablehnen oder gegen seinen Willen leben. Nein, das kann und will Gott einfach nicht so cool und teilnahmslos zur Kenntnis nehmen, wenn wir Menschen uns so von ihm und seiner Liebe abwenden, sondern er hat Sehnsucht nach uns Sündern. Darum gibt Gott uns eben nicht auf, sondern im Gegenteil, wenn wegen dieser Liebe hat er sich ganz für uns hingegeben. Er ist bereit gewesen, selber für uns zu leiden. Er war bereit, selber einen Riss durch seine innergöttliche Gemeinschaft der Liebe gehen zu lassen, die von Ewigkeit her eigentlich da war. Und er ist bereit gewesen, für uns Mensch zu werden. Er, Gott Jesus, seinen geliebten Sohn hat er geschickt, der wegen uns diesen Ort der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, verlassen hat, diese Geborgenheit und Liebe. Und Jesus begab sich so ganz auf unsere Ebene, wurde so ganz Mensch, dass er dann auch als Gott in der Lage war, für uns zu sterben. Und dort am Kreuz hat der liebende Gottvater eine ganz schreckliche Erfahrung machen müssen, als sein Sohn am Kreuz hängt und schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geht ja ein schrecklicher Riss durch diese vollkommene ewige Harmonie der heiligen Gottesbeziehung. Und so ein kalter Hauch der Hölle verdunkelt die bis dahin ungetrübte Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und das hat der liebende Vater getan und der Sohn für uns aus ewiger Liebe. Also Gnade, so nennt Paulus diese göttliche Zuwendung zu uns durch Jesus Christus. Gnade, so nennt er Gottes rettendes Eingreifen, mit dem er alles weggeräumt hat, was uns von ihm trennt, und auch all die Verletzungen, die wir dem liebenden Gott durch unser Versagen zugefügt haben, müssen uns nun nicht mehr von ihm trennen. Gnade ist eben keine Theorie, sondern das ist etwas ganz Praktisches, das wir immer wieder sehr persönlich erfahren, wenn wir unsere Sünde bekennen. Dann hören wir die Worte aus Gottes Mund: dir sind deine Sünden vergeben. Und wir lesen das auch als Zusage im 1. Johannesbrief: wenn ihr eure Sünden vor Gott zugebt, wird Gott euch eure Schuld vergeben. Gottes Gnade macht uns nicht klein, macht uns nicht zur Schnecke, sondern sie lässt uns erfahren, wie weit Gott aus sich selber rausgegangen ist, nur damit er uns in seine Gemeinschaft reinziehen kann, in seine Gegenwart. Er lässt uns also unseren Dreck nicht alleine machen und auch nicht alleine wegmachen, sondern er selber macht sich schmutzig, damit wir ganz sauber dann dastehen vor ihm. Und darum geht es, wenn wir vom dreieinigen Gott reden. Und würden wir dieses Bekenntnis aufgeben, würden wir damit zugleich unseren ganzen christlichen Glauben aufgeben, der von der Gnade unseres Herrn Jesus spricht. Denn unser Gott Jesus ist die Person, die Gnade uns bringt, unbedingt unsere Rettung bringt. Nun haben wir noch ein drittes und letztes: die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, auch davon muss ja geredet werden, wenn uns unser christlicher Glaube, wenn dieses Bekenntnis zum dreieinigen Gott ernst ist. Gott will uns in seine Liebe erreichen, uns in den Raum seiner vollkommenen Liebe aufnehmen. Das heißt, diese Liebe, die findet nicht schon darin ihr Ziel, dass Gott uns darüber informiert, dass er uns lieb hat und dass wir das irgendwie dann auch zur Kenntnis nehmen, sondern die Liebe Gottes findet erst da ihr Ziel, wo Gott sich mit uns verbindet, wo er selber in uns Wohnung nimmt. Jesus hat uns in seinen Abschiedsreden darüber und zu uns gesprochen und hat gesagt: der Vater und ich werden zu euch kommen. In Johannes 14 wird dann klar, dass sie zu uns kommen im Heiligen Geist. Und Paulus sagt weiter im Römerbrief: Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wir glauben nicht nur an Gottes Liebe und seine Nähe, sondern wir erfahren sie auch, nämlich durch Gottes Geist, weil die Liebe von Gott und zu Gott uns durch den Heiligen Geist ins Herz gegeben wird und er uns näher kommt als die Luft, die wir atmen. Also ahnen wir etwas davon, wie großartig das ist, dass wir dies von unserem Gott wissen und bekennen dürfen, dass er uns in seine Gemeinschaft aufnimmt, ja, dass er in uns lebt, dass er zu denen kommt, die an Jesus als ihren Retter glauben, und dann lebt er in uns. merken wir, was wir aufgeben würden, wenn wir dieses Bekenntnis zum Heiligen Geist aufgeben würden. Deshalb geht es im christlichen Glauben eben nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze oder Gebote einhalten müssen, um Gott zufriedenzustellen, wie das zum Beispiel vom Moslem erwartet wird. Fünf Dinge sind das, die man die fünf Säulen des Islam nennt. Und die Dinge, die hier aufgezählt werden, sollte ein frommer Moslem tun, um Gott zu gefallen. Das bedeutet das Bekenntnis sprechen, fünfmal täglich beten und Almosen geben, fasten, zum Beispiel auch den Monat Ramadan, und eine Pilgerfahrt nach Mekka machen. Das alles sollte ein Muslim tun, um Allah zu gefallen. Im christlichen Glaubensbekenntnis geht es dagegen darum, dass Gott, der Heilige Geist, selber an uns und in uns arbeitet und dass er uns verändert von innen heraus, uns zu Menschen macht, die Freude daran haben, was Gott ihnen schenkt. Und dieser Gottesgeist steht uns zur Seite und gibt uns innere Kraft, dass wir dann freiwillig und aus Liebe nach den Geboten Gottes leben wollen und unser Leben so gestalten wollen, wie es Gott gefällt. Der Geist, der spornt uns an, nach dem Willen Gottes zu fragen und danach zu leben, sodass wir mehr und mehr im Denken und Tun dann Ähnlichkeit bekommen mit unserem Vater im Himmel und dass der Charakter sich so verändert, dass man in uns irgendwie Jesus erkennen kann. Und dieser Geist der Gemeinschaft nimmt die Christen dann nicht nur mit in die Gemeinschaft mit Gott, sondern hilft ihnen auch untereinander in eine christliche Gemeinschaft zu kommen und in ihr zu leben. Und diese Gemeinschaft ist viel enger und anders als die in irgendeinem Verein oder sonstigen Club. Und das bewirkt eben gerade dieser Geist, der uns innerlich verbindet, sodass wir untereinander Liebe leben und üben können. Das heißt, wir können durch seine Kraft das tun. Oft haben wir damit Probleme. Das ist alles so einzigartig in dieser Welt und auf dieser Welt, dass wir es eigentlich gar nicht für uns behalten können. Und das müssen wir einfach weitererzählen, dieses vom dreieinigen Gott, und das nicht anderen überlassen, über Gott zu sprechen, irgendwelchen Anhängern anderer Religionen oder Straßenpredigern, die uns irgendwas von Gott erzählen wollen, sondern es ist wichtig auch für uns, dass wir über diesen Gott reden und erzählen. Reden wir von unserem Vater im Himmel, der uns so sehr liebt, dass er uns seinen einzigen Sohn geschickt hat, um uns von Schuld zu befreien. Reden wir auch vom Heiligen Geist, der uns innerlich heilt und uns Gott hautnah erleben lässt, sodass Gott nicht nur eine vage Vorstellung und Glaubensformel bleibt, sondern uns ganz persönlich nahe ist, sogar in unser Herz einzieht, und er gibt uns eine ewige Zusage, dass wir bei ihm geborgen sind. Dieser Gott, den uns die Bibel zeigt, der ist wirklich einzigartig und einen anderen gibt es nicht. Keinen lieberen, heiligeren oder größeren. Und diesen Gott, den gibt es wirklich, aber nur drei in eins. Und das ist auch gut so. Ich bete noch mit uns. Herr, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du dich in deiner unergründlichen Liebe uns Menschen zugewendet hast und uns auch jetzt in deiner göttlichen Fülle ganz nah bist. Wir bitten dich, Herr, präge uns dein Wesen tief in unser Herz ein und schenk, dass deine Liebe, deine Gnade und Wahrheit durch uns andere Menschen erreicht. Wie gut haben wir das, dass wir in deiner Gemeinschaft leben dürfen. Und so gib uns den Willen und auch die Kraft, am Bekenntnis zu dir festzuhalten, bis wir dich selber einmal sehen in deiner heiligen Dreieinigkeit in aller Ewigkeit. Amen. Singen wir miteinander noch dieses Lied.